Guten Morgen, na, wie geht's euch? Alle fit? Ah, sehr gut. Na gut, wer nicht so fit ist, da sagt jetzt wahrscheinlich eher nichts. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle gesund. Ist ja nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Bevor wir beginnen, möchte ich ein Update geben. Und zwar war die Folie mit der Ortsangabe für nächsten Freitag veraltet. Wir treffen uns am Freitag also nicht in der Forststraße, sondern wir treffen uns hier. Ja, der Infokanal hat die Info auch schon, also nur, dass ihr euch wundert, warum da unterschiedliche Orte stehen. Die Folie war noch veraltet. Gut. Ich muss sagen, ich bin sehr ermutigt, wenn ich so ein Video sehe beispielsweise. Ich meine, allein die Arbeit, die in so ein Video fließt, ja, da setzt sich jemand hin und gibt sich wirklich viel Mühe. Und ich meine, wir sehen dieses Video, das läuft da durch, dauert vielleicht 3 Minuten, aber da steckt vielleicht 1 Stunde oder mehr Arbeit dahinter. Und wenn ihr seht, was in dem Video zu sehen war, wie herrlich hier alles geschmückt war, ja? Wie herrlich, wie besonders der Frauengottesdienst vorbereitet wurde. Und auch jeder, der im Frauengottesdienst was gemacht hat und sich hingesetzt hat und Gedanken gemacht hat, singen, ein Gesangsstück geübt hat zum Beispiel oder über eine Predigt nachgedacht, wie viele Stunden fließen rein, wenn man etwas Besonderes machen möchte. Und ja, ich beneide jeden, der letzten Sonntag hier war, für das, was ihr da erlebt habt. Aber ich möchte auch nochmal all die hervorheben, die sich Mühe gegeben haben und die sich wirklich reingehängt haben und vielleicht an ihre Grenzen gegangen sind. Und du weißt, wenn du es bist, dass ich dich meine. Vielen Dank für euren Einsatz, der wirklich was Besonderes dann macht aus einem Gottesdienst. Genau, wir machen weiter in unserer Predigtserie zur Tora. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich noch einen kurzen Bericht von gestern Abend geben. Und zwar haben die Ulbrichs und die Dunkels beschlossen, hey, wir wollen mal wieder was für die Ehen machen in unserer Familie, was für uns für die Ehen anbieten. Und wir haben uns einfach getroffen in diesem Rahmen und haben gemeinsam gegessen, haben uns unterhalten, haben gemeinsam gelacht. Es war teilweise sehr lustig. Ihr seht, Klaus und ich, wir sitzen sehr weit auseinander. Eine schlechte Idee, wenn der FC spielt. Weil irgendwann kam der Anruf von Klaus, du, kennst du schon den Zwischenstand? Und wir haben telefoniert von einer Seite des Tisches zur anderen. Also wir hatten eine Menge Spaß. Und ja, danke auch euch, die ihr euch das vorgenommen habt, die Ehen einfach zu stärken und gesagt habt, hey, wir wollen einfach sowas machen. Es war sehr ermutigend gestern. Genau, wir kommen zur Tora. Und alle, die dem Bibelleseplan folgen und nicht den Anschluss verloren haben, die haben in den letzten Wochen fast komplett Deuteronomium gelesen, das 5. Buch Mose. Das heißt, ihr habt jetzt fast die ganzen 5 Bücher Mose geschafft. Come on! Wir haben jetzt Mitte März und ihr seid schon quasi durch die Tora durch. Nicht schlecht. Und genau, letzte Woche war ja dieser Frauengottesdienst, deshalb darf ich heute also über den Inhalt des Leseplans der letzten beiden Wochen predigen. Das ist mal eben komplette 5. Buch Mose plus der komplette Galaterbrief. Und dann ist es gleichzeitig auch der Abschluss unserer Serie über die Tora. Also kann ich gleichzeitig auch noch ein Fazit zur ganzen Tora sprechen. Das ist doch mal eine Herausforderung für eine Predigt, oder? Come on! Es ist euch vielleicht aufgefallen, oh, ich glaube, mein Mikro geht, achso, alles klar, ich rede zu laut. Genau, es ist euch vielleicht aufgefallen beim Lesen des 5. Buch Mose, dass sich hier einiges wiederholt hat. Ihr habt einiges gelesen, jetzt sagt ihr, Moment, das habe ich schon im 2. Buch Mose gelesen oder im 3. Buch Mose. Eigentlich nicht nur ein bisschen was, sondern eigentlich ziemlich viel. Zum Beispiel haben sich die 10 Gebote wiederholt, ja, und mir ist aufgefallen beim Lesen, dass sie sich oder erstmal so richtig bewusst geworden, dass sie sich sogar Wort für Wort wiederholen, ja. Und dann habe ich gelernt, dass Deuteronomium griechisch ist und das zweite Gesetz heißt oder aber auch die Gesetzeswiederholung. Aha. Es werden nicht nur die 10 Gebote wiederholt, es werden auch ganz viele andere Gesetze wiederholt, manche 1:1, manche in leicht veränderter oder sogar erweiterter Form. Der Segen und Fluch, den man im 3. Mose lesen kann, es gibt einen Segen und Fluch auch im 5. Mose in Kapitel 28 bis 30. Wieso diese ganzen Wiederholungen? Ich meine, hat Levitikus uns nicht schon die Gesetze gelehrt? Ja? Muss uns Deuteronomium jetzt ein zweites Mal lehren? Und diese 10 Gebote, wurden die nicht schon im 2. Mose 20 beschrieben? Brauchen wir die wirklich nochmal in einem anderen Buch? Was denkt ihr? Warum enthält dieses Buch so viele Wiederholungen? Weil wir es brauchen, ist gut. Neue Generation ist auch gut. Genau, also einerseits, weil wir es brauchen, ich glaube, es soll das Gesetz nochmal verstärken. Das ist sicherlich ein Grund. Aber, wie Catherine richtig gesagt hat, dieses Buch hat andere Zuhörer. Das 2. Buch Mose galt den Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind. Deuteronomium galt der Generation der Kinder. Und, das habe ich auch festgestellt, bloß weil wir etwas wissen, ja, die Eltern, heißt es nicht, dass unsere Kinder das auch wissen. Bloß weil wir ihnen etwas vorleben, heißt es nicht, dass unsere Kinder verstehen, was wir da tun. Das ist wahr in unserem Glauben, in unserer Nachfolge und das ist auch wahr in Deuteronomium. Was da passiert, ist, dass Gott in gewisser Weise den Staffelstab von den Eltern an die Kinder weitergibt. Ich finde es interessant. Und dieser Fakt, dass hier andere Zuhörer sind, den kann man leicht überlesen. Weil es ist ja immer alles an die Israeliten adressiert. Aber es steht ganz am Anfang schon im 5. Mose 1, Vers 3. Und es geschah im 40. Jahr, am ersten Tag des 11. Monats. Da redete Mose mit den Israeliten alles, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Und die Israeliten, zu denen jetzt gesprochen wird, die waren zum Zeitpunkt von Levitikus jünger als 12 Jahre oder noch gar nicht geboren. Und Gott erinnert sie an das, was die Eltern erlebt hatten, als hätten sie es selbst erlebt. Er sagt, da kamt ihr alle her zu mir und spracht, lasst uns hersenden Männer, die das Land für uns auskundschaften. Oder er sagt, ihr lehntet euch auf und murrtet in euren Zelten. Das ist Vers 27. Was er nicht gesagt hat, ist, eure Eltern kamen zu mir her oder eure Eltern lehnten sich auf. Interessant, huh? Im 5. Mose 5, Vers 6 sagt er dann zu ihnen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Gott überträgt die Verheißung auf die nächste Generation. Wie ich gesagt habe, er gibt den Staffelstab weiter. Und er versichert ihnen, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott und nicht, ich bin der Gott eurer Vorfahren. Damit bin ich bei meinem ersten Punkt, 5. Mose, also zu 5. Mose, und der heißt, vom Sklaven zum Bürger des Reich Gottes. Wenn wir die Tora lesen und dabei so circa 2,5 Monate brauchen, mit all den interessanten Geschichten darin, dann ist die Chance groß, dass wir uns im Detail verlieren. Man kann darüber nachdenken, inwieweit sind die Vorväter, also inwieweit sind Abraham, Isaac und Jakob eigentlich wirklich Vorbilder? Ja, und wo sind sie es nicht? Oder wie groß ist doch der Unglaube von Lots Frau? Oder was genau war das eigentlich, was Mose falsch gemacht hatte, dass er nicht ins gelobte Land durfte? Wir können dann auch einen Beamer-Podcast dazu anhören oder Bible Project und dann lernen wir, dass jeder einzelne Satz, jede scheinbar zufällige Begebenheit eine tiefere geistliche Bedeutung beinhalten kann. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Gott sieht immer auch alles im großen Ganzen. Und die Tora, diese 5 Bücher, das ist für ihn das Buch seines Heilsplans. Hier wird sein Heilsplan offengelegt. Wenn wir später von den Propheten lesen, dann gehen sie immer wieder zurück auf diese 5 Bücher Mose und auf das zurück, was Mose gesagt hat. An dem Tag, an dem Adam und Eva aus dem Paradies verbannt wurden, hat Gott angefangen, seinen großen Heilsplan zu verfolgen. Und das Ziel war von Anfang an, dass was er zur Schlange, zu Satan im Paradies gesagt hat. Er hat zur Schlange gesagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Nachfahre von Eva, der Satan die Macht über die Menschheit entrissen hat und dessen Ferse dafür durchbohrt wurde, das war natürlich Jesus. Dieser Heilsplan stand von Anfang an fest. Weiterhin galt die ganze Zeit das Versprechen bzw. der Vorsatz, den er später Abraham gegenüber ausgedrückt hat, im 1. Mose 18, Vers 17 und 18 zum Beispiel. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Wenn du verstehst, dass diese beiden Dinge die Grundmotivation sind für alles, was Gott in der Tora macht, also die Aussöhnung der Menschen mit Gott, das Überwinden der Trennung zwischen Gott und den Menschen, dann liest man die Tora vielleicht in einem anderen Licht. Gottes Plan war seit Adam und Eva Jesus. Aber die Menschen waren nicht bereit für Jesus. Ich meine, schauen wir uns mal um. Die Menschen sind ja heute noch nicht bereit für Jesus. Weil Gott will sich ja nicht nur mit dir und mit mir versöhnen, sondern Gott will sich mit allen Menschen versöhnen. Das Problem der Menschen, das ist unser Egoismus, das ist unsere Selbstsucht. Weil im Prinzip ist doch jeder auf dieser Welt auf seinen eigenen Vorteil aus. Auch du und ich. Wir versuchen, Jesus nachzufolgen. Wir wissen es eigentlich besser. Aber auch wir sind infiziert mit dem Gift der Selbstsucht. Wenn du Kinder hast, wie fühlst du dich, wenn deine Kinder sich prügeln? Ich kann euch sagen, es gibt wenig, was ich schlechter ertrage emotional, als wenn meine Kinder sich streiten. Und dabei prügeln sich meine Kinder noch nicht mal. Anders als ich mit meinem Bruder ständig, ja? Jimena sagt manchmal zu mir, du Florian, entspann dich, es ist normal, dass Geschwister sich auch mal streiten. Und trotzdem, ich kann es nicht ertragen. Weil ich doch alle beide, die sich da streiten, liebe. Und weil ich sehe, wie sie sich gegenseitig nicht lieben. Mein geliebtes Kind streitet sich mit meinem geliebten Kind. Das ist schwer zu ertragen. Wie muss das erst für Gott mit uns Menschen sein? Gott sagt von sich, oh, da fehlt eine Folge, eine Fehl. Lukas 11 fehlt, egal. Aber wir können schon mal hier weitergehen, dann seht ihr das. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott vergleicht sich mit einem liebenden Vater und er sagt, guck mal, ich bin doch so viel mehr liebend. Sogar ihr, die ihr nicht rankommt an die Liebe, die ich zu euch habe, ihr seid doch auch schon lieb zu euren Kindern. Wie viel mehr bin ich lieb zu euch? Wie viel mehr wünsche ich das Gute für euch? Und wir Menschen, wir schlagen uns gegenseitig die Köpfe ein. Krieg ist das Widernatürlichste überhaupt. Aber sobald irgendwo auf der Welt ein Krieg ausbricht, beobachte ich das Komischste überhaupt. Eine ganze Nation versammelt sich geschlossen hinter einer Flagge und sei der Anführer noch so verrückt, man schließt sich zusammen hinter gemeinsamen Interessen und auf einmal werden alte Freunde zu Feinden. Und ich denke so, Mensch, Krieg ist doch kein Fußballspiel, bei dem sich jeder sein Team aussucht. Und dann passiert sowas wie das, was wir hier sehen im Indischen Ozean, sinkt ein Großkampfschiff und Millionen unbeteiligter Menschen auf der Erde lesen das in der Zeitung und denken, yeah, come on, gelungener Spielzug. Wie viele Matrosen sind wohl auf so einem Schiff? Väter, Mütter, Söhne, Töchter. Alles geliebte Kinder von Gott. Ich habe keine Sympathien für das Regime in Teheran mit seiner systematischen Unterdrückung von Frauen und Andersdenkenden. Aber gerade sterben in diversen Konflikten auf der Welt tausende geliebte Kinder Gottes. Das ist kein Moment, um zu jubeln. Und doch lösen Bilder wie diese von einem versenkten Kriegsschiff in vielen Menschen ein Gefühl von Triumph aus. So sind wir Menschen. Schlimm. Und jetzt stellt euch mal vor 3000 Jahren war die Menschheit gerade genauso wie heute. Jetzt nehmen wir mal hypothetisch an, man würde alle schlechten Menschen ausmerzen und nur die Gerechtesten überhaupt übrig lassen. Würde die Menschheit dann besser? Ach ja, das gab's ja mal, die Sintflut. Und was ist passiert? Die Nachkommen von Noah, dem gerechtesten Menschen seiner Zeit, waren gerade so wie alle Menschen vor ihm. So sind wir Menschen. Durch unseren Egoismus sind wir unrettbar verloren. Das ist eine Tatsache. Und darum geht's in den ersten 5 Büchern Mose. Schon als Adam und Eva im Paradies gesündigt haben, wusste Gott, dass der Mensch aus eigener Kraft nicht wieder zu ihm zurückfinden kann. Und wie schon gerade gesagt, sehen wir in der Geschichte von Noah, dass selbst beim gerechtesten Mann der Welt seine Nachfahren sofort wieder in alte Muster zurückfallen. Was ist also Gottes Antwort auf die Schlechtigkeit der Menschen? Was haben wir gelesen? Seine Antwort ist, er sucht sich ein Volk aus. Eigentlich hat er sich kein Volk ausgesucht, eigentlich hat er sich ein Volk gebildet. Er fängt an mit Abraham und mit den Nachkommen von Abraham und entwickelt einen Plan. Er führt sie nach Ägypten, damit sie dort zu einem großen Volk heranwachsen können, um ihm dann ein Land zu geben. Das ist der große Plan, den wir in den 5 Büchern Mose sehen. Gott bildet sich ein Volk, und zwar ein Volk, das nicht den Königen der Welt nachfolgt oder den Gesetzen dieser Welt sich unterwirft, sondern ein Volk, das ihm nachfolgt. Ein Volk, in dem Gott der König ist. Gott gibt diesem Volk einen Namen. Er benennt es mit dem Namen Israel. Er gibt diesem Volk eine Identität. Er gibt diesem Volk eigene Gesetze. Das sind die Gesetze, die wir lesen in Levitikus und Numeri oder auch Deuteronomium. Und sie mögen uns manchmal so sperrig erscheinen, aber ist es euch bewusst, was für eine Revolution in der Menschheit diese Gesetze waren? Wie wenig diese Gesetze vergleichbar sind mit den Gesetzen, die es sonst so gab in der damaligen Zeit. Noch heute, 3000 Jahre später, ist das Rechtssystem in der westlichen Welt zu großen Stücken auf dem aufgebaut, was Gott vor 3000 Jahren dem Volk gegeben hat. Ist das nicht Wahnsinn? Habt ihr euch immer noch mal überlegt, wie unser heutiges Rechtssystem aussehen würde, wenn es Levitikus nicht geben würde? Und die Gesetze der Tora? Man muss nur mal schauen, wie andere tolle Zivilisationen der damaligen Zeit funktioniert haben. Auch in Griechenland gab es schon Demokratien. Ja, was heißt aber Demokratie, wenn nur 10% der Menschen wählen dürfen und die anderen haben keine Rechte? Wie würde unser Rechtssystem aussehen ohne die Gesetze der Tora, in denen Gott sagt, dass alle Menschen gleichwertig sind? Wie würde unser Gesetzsystem aussehen ohne die Tora, in der Gott uns lehrt, dass man vor Gericht den Reichen und den Mächtigen nicht bevorzugen darf? Das ist eine Idee, die hat Gott vor 3000 Jahren seinem Volk mitgegeben. Gottes großer Plan war also, sich ein Volk, eine Nation aufzubauen. Aber warum mussten eine komplette Generation von Israeliten 40 Jahre lang durch die Wüste wandern, bis sie komplett ausgetilgt waren? Warum durften nur ihre Nachfahren nach Ägypten, die Nachfahren von denen, die aus Ägypten ausgezogen sind, warum durften nur die in das gelobte Land gehen? Hat Gott die erste Generation nicht mehr geliebt? Natürlich nicht. Wir sehen in so vielen Stellen, wie das Herz von Gott brennt für die erste Generation, ja. Wie er ihr Schreien hört und darauf zu ihrer Rettung kommt. Und wir wissen auch, Gottes Herz ändert sich nicht. Aber die Antwort ist einfach, diese Israeliten waren nicht in der Lage, Gott als ihren König zu akzeptieren. Wir sehen das in ganz vielen Situationen. Ich meine, Gott ist vor ihnen. Am Tag in der Wolkensäule, bei Nacht in der Feuersäule. Und trotzdem, mehr als einmal wünschen sie sich zurück in die Sklaverei. wo sie fremde Herren hatten, wo nicht Gott ihr König war, wo ihre Söhne getötet wurden. Die erste Generation der Israeliten war als Sklaven geboren und es ist ihnen nicht gelungen, das Denken von Sklaven abzulegen. Und deshalb hat Gott erst die zweite Generation in das gelobte Land gelassen, weil was er brauchte, was er wollte, war ein unverdorbenes Volk. Was er wollte, war ein Volk, durch das alle Menschen gesegnet werden konnten. Ein Volk, das Gott als seinen Anführer hat. Ein Volk, aus dem der Messias würde kommen können. Ein Volk, das den Messias als König annehmen kann. Und deshalb wiederholt er nochmal alles im 5. Buch Mose. Er hat ihnen alles nochmal vorgelegt, die ganzen Gesetze, die 10 Gebote, den Fluch, den Segen, weil er ihnen gesagt hat, ihr seid mein Volk, nicht nur eure Eltern. Mit euch will ich ein Königreich bauen, in dem ich der König bin. Vieles erscheint in einem anderen Licht, wenn man versucht, sich in Gottes Perspektive zu versetzen. Hast du dich zum Beispiel schon mal gefragt, warum hat Gott die Israeliten so aufwendig durch die Gegend geführt? Vorbei an den Edomitern, krümmt ihnen kein Haar. Dann vorbei an den Moabitern, krümmt ihnen auch kein Haar. Und dann hindurch an den Ammonitern, ohne ihnen ein Haar zu krümmen möglichst. Ja, hat ihnen gesagt, krümmt allen denen kein Haar. Und dann führt er sie nach Kanaan, wo er sie angewiesen hat, tilgt die Amoriter restlos aus. Das macht doch keinen Sinn. Naja, Gott hat die Edomiter geliebt. Und die Moabiter und die Ammoniter und die Amoriter. Aber nur die Amoriter standen im Weg, dass durch Israel alle Menschen der Welt gesegnet werden konnten. Warum? Weil sie in Kanaan gelebt haben. Und die Amoriter hätten, wären sie geblieben, sich mit den Israeliten vermischt. Sie hätten ihr Denken mitgebracht, mit ihrem Götzendienst, mit ihrer Opferung von Kindern. Und sie hätten, und das Volk Israel hätte niemals ein gottzentriertes Königreich aufbauen können. Und wie sehr das der Fall ist, das ist, was Gott sagt an vielen Stellen, wie sehr das der Fall ist, sehen wir immer da, wo die Amoriter nicht vertrieben wurden. Gottes Perspektive ist viel größer als unsere. Wir sehen das Vertreiben der Amoriter und können damit nicht umgehen. Machen wir uns nichts vor. Aber ich bin sicher, eines Tages, wenn wir im Himmel sind, werden wir dort Amoriter vorfinden. Menschen, die zur Zeit der Landnahme von Israel gelebt haben. Gesegnet durch Jesus, der nicht nur für uns gestorben ist, sondern auch für die Amoriter. Ihr kennt vielleicht die Stelle im Römer 2, wo es heißt, denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Ohne Jesus, der ohne ein unvermischtes Königreich nicht möglich gewesen wäre, wäre kein Amoriter jemals in den Himmel gekommen. Und auch wir würden nicht in den Himmel kommen und würden nie in der Lage sein, herauszufinden, dass wir gar keine Chance gehabt hätten, in den Himmel zu kommen. Das ist die Perspektive Gottes. Es ändert so viel. Gottes Plan ging immer über die Israeliten hinaus. Er wollte ein Reich auf dieser Erde gründen. Wie sagt es Jesus in Lukas 12, Vers 48? Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Das ist Gottes Herz über sein Reich, was er aufbauen will. Das war Jesus' Herz. Das war Gottes Herz zur Zeit von Adam und Eva. Er hat ein Feuer der Leidenschaft für die Menschen in sich gefühlt. Ja, er wollte ein Feuer auf dieser Erde aufrichten. Und was hat es ihn danach gesehnt? Dass es schon brennte. Und wie lange musste Gott warten? Ein Reich, in dem Gott der Herr ist. Ein Reich, das keine Grenzen kennt. Ein Reich, das keine Nationen kennt. Ein Reich, das keinen Unterschied macht zwischen alt und jung, zwischen arm und reich, zwischen schwach und stark. Ein Reich, in dem der Mensch mit Gott versöhnt ist. Nicht aufgrund unserer Stärke oder aufgrund unserer überlegenen Einsicht oder weil wir besser sind als andere Menschen. Nein, sondern weil hier Jesus regiert und weil hier Vergebung zu finden ist. Das Königreich bedeutet Gott persönlich sehr viel. Es gibt im Alten Testament viele Stellen, in denen Gott davon spricht, dass Israel seine Braut ist. Zum Beispiel Jesaja 62, Vers 5. Und wenn meine Folien nicht passen zu dem, was ich sage, dann gibt man einen kurzen Hinweis, weil ich kann sie nicht lesen. Ich vertraue einfach, dass die Reihenfolge stimmt. Aber vorhin war das ja nicht der Fall. Okay, gut. Jesaja 62, Vers 5. Wir sehen Gottes Herz zu seinem zu den Menschen, zu dem Reich, was er gebaut hat, zu seinem Königreich. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Auch im Neuen Testament spricht Gott davon, dass die Gemeinde seine Braut ist. Epheser 5, Vers 25 oder 2. Korinther 11, Vers 2 oder Johannes 3, Vers 29. Das ist, wie Gott sich über dich fühlt. Gott freut sich über dich, Gott freut sich über uns, wie ein Bräutigam sich über eine Braut freut. Die Gemeinde besteht aus lauter sündigen Menschen. Menschen wie mir. Ich mache Fehler. Das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Ich verletze manchmal andere Menschen. Ich treffe in der Gemeindeleitung manchmal falsche Entscheidungen. Ich bete immer, dass Gott durch mich wirkt. Und nicht ich, sondern er durch mich. Aber die Gemeinde, Gottes Gemeinde, ist nicht ein Berliner Verein. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Geretteten. Jesus ist für sie gestorben. Als ich Jimena geheiratet habe, kannte ich Jimena ziemlich gut. Ich kannte ihre Stärken, ihre viele Stärken. Ich kannte aber auch ziemlich alle ihre Schwächen. Und Mann, war ich in sie verliebt. Jetzt stell dir mal vor, einer der Hochzeitsgäste hätte sich auf der Hochzeitsfeier abfällig über sie ausgelassen. Hätte über sie hergezogen oder über ihre Schwächen geschimpft. Uhlala. Selbst wenn es ein guter Freund von mir gewesen wäre, ich hätte den auf der Stelle rausgeworfen. Nicht, weil meine Braut perfekt ist in allem. Auch wenn sie wirklich perfekt ausgesehen hat. Nein, aber ich konnte ohne Probleme über alle ihre Schwächen hinwegsehen. In meinen Augen war sie perfekt. Wenn dir etwas hier in der Gemeinde also nicht gefällt oder was falsch läuft, dann komm zu mir. Sag mir deine Meinung. Geh zu den Bibelkreisleitern. Sag denen deine Meinung. Ich mache Fehler. Die machen Fehler. Und wir verdienen es auch mal, dass man uns das sagt, ja? Wir sind nicht perfekt. Aber sage nicht, sag bitte nicht. Die Gemeinde ist dies, die Gemeinde ist das. Hab Ehrfurcht vor dem Bräutigam der Gemeinde. Sie ist Gottes Braut. Sie ist durch Jesus gereinigt und heilig vor Gott. Bist du ein Freund Gottes? Dann sprich nicht schlecht über seine Braut. Mein erster Punkt war vom Sklaven zum Bürger des Reiches Gottes. Und mein zweiter Punkt ist vom Knecht zum Sohn. Damit kommen wir jetzt ein bisschen zum Galaterbrief. Es gibt in der Tora 613 Gesetze, die nennt man die Mitzvot. Das wird jetzt Dirk gefallen. Die habt ihr ja in den letzten Wochen gelesen. Okay, können uns diese Gesetze gerecht machen? Das ist die Frage, die Paulus im Galaterbrief behandelt. Und die Antwort ist natürlich nein. Die Gesetze allgemein können eigentlich gerecht machen. Und so kann auch das Alte Testament dich nicht gerecht machen. Gesetze können einen schuldig machen, wenn du sie übertrittst. Und so kommt es, wie in Galater 3, Vers 10 geschrieben, denn die aus des Gesetzes Werke leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tut. Und wenn die Bibel im Neuen Testament, ich sage das immer ganz gerne, wenn die Bibel im Neuen Testament von den Werken des Gesetzes spricht, dann meint sie genau das, was sie sagt, nämlich das Befolgen des mosaischen Gesetzes. Nicht das, was heute viele darunter verstehen, nämlich Gutes zu tun. Das ist kein Werk des Gesetzes, sondern das Befolgen des mosaischen Gesetzes. Und so ist das, was gut ist, wir haben darüber gesprochen, wie genial die Gesetze sind, geniale Regeln und Gebote des Reiches Gottes im Alten Testament, sind doch für die Menschen zum Fluch geworden. Weil daraus ja keine Gerechtigkeit kommen kann, sondern weil sie jeden, der diese Gesetze verletzt und übertritt, verdammt. Es war auch gar nicht Gottes Plan, aus den Gesetzen, dass aus Gesetzen und Geboten die Rettung kommen soll. Weder im Alten Testament noch zur Zeit von Paulus. Das haben damals viele Leute nicht verstanden und das verstehen heute viele Leute nicht. Damals dachte man, Gerechtigkeit kommt aus dem Befolgen aller Gesetze. Und oh Wunder, heute ist auch bei Christen ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Gerechtigkeit aus dem Befolgen von Regeln, Geboten oder einfach aus dem Tun von guten Dingen kommt, dass man dann ein guter Mensch wird. Aber Paulus sagt, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Man möchte heutzutage hinzufügen, weder durch des Gesetzes Werke noch durch das Tun guter Taten. Durch das Tun richtiger Dinge vor Gott gerecht zu werden. Paulus sagt, hat schon damals nicht geklappt und es wird auch heute nicht klappen. Was aber ist dann das Gesetz, wenn wir durch das Gesetz nicht gerecht werden können? Paulus sagt, es ist ein Erzieher. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister geworden, sagt er in Galater 3, Vers 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Das Gesetz bringt uns bei, Gottes Denken zu verstehen. Und das ist unheimlich wertvoll. Gottes Denken ist, jeder Mensch ist gleichwertig. Gottes Denken ist, der Reiche ist nicht besser als der Arme. Nur leider sind wir nicht Gott, wir sind nicht perfekt wie Jesus. Deshalb wird zu verstehen, wie Gott denkt, für uns gleichzeitig auch zum Fluch, weil sich zeigt, dass wir nicht so sind wie er. Aber es war ja schon bei Adam und Eva der Plan von Gott, dass die Gerechtigkeit durch seinen Sohn kommen würde. Wir lesen es schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, dass der Plan nicht ist, dass die Vergebung und die Aussöhnung durch Gerechtigkeit kommt, sondern durch seinen Sohn, der die Schlange zertreten wird und der die Menschen aus ihrer Knechtschaft befreien wird. Damit komme ich zu meinem Punkt, vom Knecht zum Sohn. Und es ist auch der Gedanke, den ich euch fürs Abendmahl mitgeben möchte. Weil Jesus tritt vor Gott für dich ein. Durch Jesus, durch sein Eintreten für uns, können wir, die wir eigentlich es nicht verdient haben, Gottes Heiligkeit widerspiegeln. Durch Jesus, durch sein Eintreten für uns vor Gott, werden wir von Gott gerecht gesprochen. Jesus und nur Jesus allein ist derjenige, der die Übertretung, die Sünde und die Trennung, die nach dem Paradies angefangen hat, überwinden kann. Das Gesetz, das ihr jetzt gelesen habt in den letzten Wochen, das doch eigentlich ein Fluch ist, es enthält eine wichtige Kernbotschaft. Und die ist, liebe deinen Mitmenschen. Galater 5, Vers 14 heißt es, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn deine Kinder sich streiten, wie fühlst du dich nun? Gott fühlt sich furchtbar, wenn seine Kinder sich streiten. Und deshalb kann man das ganze Alte Testament, die ganzen Regeln, die ganze Gebote in diesem einen Satz zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, was Gott uns lehrt. Das ist Gottes Wille für dich. Und das Reich Gottes, das hier auf dieser Erde anfängt und das im Himmel seine Vollendung bringen wird, das Reich, das Jesus gegründet hat, indem er uns vorgelebt hat, wie wir leben sollen miteinander, das ist ein Reich der Nächstenliebe. Das ist ein Reich, in dem wir angehalten sind, uns unserem Gegenüber so zu verhalten, wie es der Liebe entspricht, die Gott für den Gegenüber hat. Und in diesem Reich soll dein Gegenüber dich so lieben, wie es der Liebe entspricht, mit der Gott dich liebt. Weißt du, vielleicht bist du komisch oder nervig oder du hast gegen jemanden gesündigt. Aber Gott möchte, dass man dich liebt und dass man dir vergibt. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid von Christus gereinigt. Ihr seid als fehlerlos vor ihn hingestellt. Christus aber, Moment, wollte ich diese Folie zeigen. Jetzt habe ich die Folie von vorhin gefunden, die vorhin gefehlt hat. Okay, in Galater 3, Vers 13 bis 14, da heißt es, Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme, durch Christus Jesus. Und wir den verheißenden Geist empfingen durch den Glauben. Ich bete fürs Abendmahl. Großer Gott, ich liebe es zu sehen, wie du dich um deine Menschen bemühst. Ich danke dir für deine Bibel und die Zeit, die du dir gelassen hast, um deinen Heilsplan zu entwickeln. Wir lesen die fünf Bücher Mose und wir sehen, dass wir Menschen es aus eigener Kraft nicht schaffen. Wir sehen wirklich an allen Ecken und Enden Übertretungen und Schlechtigkeit, die in uns Menschen drinsteckt und sie steckt auch in mir. Weil wir sehen überwältigend, wie sehr du dich um uns bemühst. Wir sehen, wie du dich ausstreckst nach uns. Wir sehen, wie du dir Mühe gibst, wie du ein Volk aufbaust, das reif werden würde auf eine Art und Weise, dass du Jesus in es schicken kannst. Dass du die Menschen wirklich gebildet hast und geformt hast, um sie in die Lage zu versetzen, Jesus anzunehmen. Und ich danke dir für diesen großartigen Plan und für deine Liebe, Vater. Und deine Liebe fordert mich heraus, weil immer dann, wenn ich begreife, dass du meinen Nächsten genauso liebst, wie ich es in der Schrift sehe, dann wird mein Herz weich und dann weiß ich, dass auch ich meinen Nächsten lieben muss, weil es einfach das ist, was du dir von mir wünschst. Und ich bete dafür, dass wir immer weiter wachsen und zunehmen in der Erkenntnis von deiner Liebe. Und Jesus, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz, wo du auf unglaubliche Art und Weise deine Liebe gezeigt hast, wo du gezeigt hast, dass deine Liebe so groß ist, dass du bereit bist, alles auf dich zu nehmen für uns, um die Arme auszustrecken und uns begreiflich zu machen, dass du auf uns wartest und dass wir auf dich zugehen können und dass wir uns mit dir aussehnen können. Das ist das große Wunder des Kreuzes. Ich danke dir, ich bete in Jesu Namen. Amen.